Ja, so eng verbindet sich das Evangelium mit dem Leben, mit der Endlichkeit des Menschen, aber auch mit der Zeit, in der wir hier aktiv, intensiv leben. Unsere Jugendliche, die jetzt einen Bericht gaben, haben jetzt ihre Erfahrung gemacht, auch eine Glaubenserfahrung, dadurch schon mal, dass man ganz andere Lebensumstände hat, merkt man, wie das auch einen selber gut prägen kann. Und so wollen wir heute auch weiter in den Bibeltext weiterschauen, welche Glaubenserfahrungen Paulus von sich berichtet. Wir haben hier einige Namen in diesem Brief gehabt. Hier wird er jetzt in diesem Abschnitt, wie wir auch den Einstieg gemacht haben in Kapitel 3, noch auch von sich einiges berichten. Wir erfahren dadurch einfach auch einiges aus der früheren Zeit im Leben von Paulus, wie er das dann aber auch hineinverbindet in seine Glaubenserfahrung jetzt. Übrigens haben wir gehört, da beginnt Kapitel 3, das ist so wie eine Einleitung zum Schluss. Und es ist aber ein langer Schluss geworden, sind zwei ganze Kapitel noch dran gehängt. Und immer wieder haben wir gehört, sagt Paulus, von der Freude zu sprechen im Glauben, da will ich nicht aufhören mit. Auch wenn das so ist, wenn wir immer wieder das Gleiche sagen müssen, da werden wir irgendwann verdrießlich. Aber er sagt, das will ich nicht. Ich will darüber immer wieder neu sprechen. Und er will, dass Christus allein das Leben des Gläubigen ausmacht. Wir hörten auch von dem Begriff Hunde, haben wir das Sonntag nochmal gehört. Ich glaube, es ist jetzt für uns eine gute Erklärung, das Bild ist voll, warum das verwendet wird, warum Hunde hier erwähnt werden. Eine Gruppe von Menschen werden so genannt, weil es für die Zeit ein üblicher Sprachgebrauch war, nur in die andere Richtung. Die Juden haben die Heiden so bezeichnet, nicht als Schimpfwort, aber das war die Stellung. Sie wussten um ihre Vorzüge und um die andere Gegenstelle der Heiden, und somit auch Jesus verwendet ja das in dem Gleichnis, haben wir Sonntag in der Predigt gehört. Also es war nicht ein Schimpfwort, aber es war, definierte sehr klar eine Haltung, hoch, niedrig, erhaben, unbedeutsam, abwertend. Und hier dreht Paulus den Spieß mal um und sagt, eigentlich sind die Hunde ihr, nicht die Leute, die ihr immer so bezeichnet. So werden wir in diesem Abschnitt, ich will den jetzt auch noch mal ganz lesen, bis Vers 21, wird vom Inhalt her zu reich sein, das ganz durchzugehen. Aber als Zusammenhang zu lesen, ist es einfach wichtig, weil es wird in diesem Abschnitt, werden schon wieder zwei Gruppen von Menschen angesprochen. Einmal die Feinde des Kreuzes Christi und die, die den Herrn Jesus Christus Ehre bringen. Und das ist ein Wortwechsel oder ein Wechselspiel in diesen Ausführungen, dass Paulus das einmal als positiv verwendet, dann aber auch warnend, so in Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch verlassen. Der Gegensatz und jetzt wieder die Dienende und die sich auf Fleisch verlassen, sind die, die die Feinde des Kreuzes Christi sind. Oder dann auch in den längeren Abschnitt, das er von sich spricht, Kapitel 4, Vers 4 bis 14. Da gibt es dann auch über seine Vergangenheit, spricht Paulus, seine Gegenwart, aber auch Zukunft. Auch das ist ein guter Einblick für uns, wie geistliches Leben ja einmal einen festen Punkt hat, von dem Paulus sagen kann, das ist passiert, das ist fest. Aber das bedeutet nicht, dass er immer nur sich daran hält. So wenn wir jetzt auf einen Satz, der ja so auch in der Bibel nicht steht, aber der dann doch Anwendung findet, sagen, einmal bekehrt, für immer gerettet. Darauf bleibt Paulus hier nicht stehen, sondern sagt, das, was da einmal passierte in meinem Leben, als ich meine Vorzüge meines frommen Lebens für nichtig achtete, das tue ich jetzt auch, nicht nur damals, als ich mich bekehrte, das tue ich jetzt noch immer und das werde ich auch in der Zukunft tun. Also hier sehen wir eine Bewegung im christlichen Leben. Also es gibt eine Festigkeit, das Geschehen, das ist fest. Aber diese Festigkeit ist nicht, worauf er sich hier jetzt ausruht, sondern sagt, das mache ich jetzt und das will ich auch in Zukunft machen. Und da kommen ja so Worte wie, ich möchte gelangen zu der Auferstehung der Toten. Also diese Bewegung werden wir hier merken. Also wir finden hier einen Einblick in geistliche Erfahrung, in geistliche Gesetzmäßigkeiten. Ich glaube, die sind ganz wertvoll, damit wir unser Leben verstehen, uns als gläubige Menschen verstehen. So, wir hatten heute morgens in der Gebetsstunde hier das Thema Gebet und Zweifel. Es war eine hilfreiche biblische Erklärung, wie das zu verstehen ist, dass man durch Zweifel, die man hat, nicht aufhört zu beten. Weil selber das Beten, sagt Jesus, ist ein Zeichen des Glaubens. Ich wollte das jetzt nur als Beispiel sagen, wie gut es ist, wenn wir geistliche Vorgänge erkennen in der Bibel, die sind dazu auch gegeben, dass man die versteht und dass man das auch in der Nachahmung dann so selber ausübt. So wollen wir um die geistliche Erfahrung selber ringen. Und abschließend heißt ja das hier wieder, dass Paulus in dem Kapitel 3 noch einmal die Christen bei der vielseitigen geistlichen Erfahrung, die ja auch wieder unterschiedlich ist, die Christen doch wieder zusammenholt und sie bittet, doch das nicht jetzt zuzulassen, dass durch diese unterschiedliche Erfahrung wir entzweit werden. Dass wir doch sagen können, so wie wir das, wohin wir gelangt sind, so viele nun vollkommen sind, lass uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dieses offenbaren. Ja, lass uns den Kreis nicht zumachen. Lass uns das offen lassen. Einige Dinge einfach offen lassen, stehen lassen. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Das ist immer wieder so die geistliche Gesetz von Paulus, das er auch im Römerbrief so uns nahelegt und sagt, wenn du was erkannt hast, dann tu das, dann lebe danach, dann halte dich daran. Dein Bruder oder Schwester haben es vielleicht noch nicht erkannt. Er sagt, lass es offen, die werden es noch erkennen. Aber du lebe danach, halte dich daran. Das gibt uns wieder eine Möglichkeit, in der Gemeinde Jesu trotz unterschiedlicher Erfahrung eine Einheit zu erleben. Somit ein wertvoller Abschnitt. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Vergangenheit. Ja, wirklich, ich halte alles auch wieder für Verlust um der unübertrefflichen Größe und Erkenntnis Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Und ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestellt werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selber nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu. Hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben, in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott dies auch offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns das auch halten. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr vor uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zu Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Ja, so sind hier einige Begriffe, die haben hier schon in der Umgangssprache eine andere Bedeutung als in der Bibel. Und somit setzen wir das einfach voraus, dass wir das hier daran denken, wissen. Beschneidung ist ja ein Begriff, der wird auch so verstanden. Es gab für eine Zeit, vor 2 Jahren ungefähr, eine sehr breite öffentliche Diskussion, dass die Erfahrung des Judentums, man wollte das den Rabbinern nicht mehr zusprechen in Deutschland, dass sie dieses Ritual durchführen können, das sollten Ärzte machen. Und somit ist das für uns einfach eine Klarheit. In dem Judentum, in dem praktizierenden Judentum wird das immer noch gemacht, wird das immer noch durchgeführt. Und das ist auch ein biblisches Gebot, das ja aus dem Bund mit Abraham schon stammt. Noch vor der Gesetzgebung, noch bevor es das Gesetz Mose gab, gab es das Gebot der Beschneidung. Im Buch Josua haben wir das gelesen, dass durch die ganzen Wüstenwanderung und wahrscheinlich auch noch in der bestimmten Zeit vorher, dass irgendwie alles untergegangen war. Und so wurde das ganze Volk, auch die erwachsenen Männer, in einer Zeit, alle hatten nochmal dieses Ritual über sich ergehen lassen. Und bevor sie dann in das Land Kanaan nach Ägypten eingezogen sind. Also es wurde praktiziert, es wird praktiziert, es ist eine biblische Handlung, eine von Gott gegebene Handlung. Das stellt Paulus hier auch gar nicht in Frage. Aber wenn er hier so ein Wort gebraucht wie Fleisch, das ist schon eindeutig, hat das eine biblische Prägung, ist eine Übertragung. Fleisch bedeutet dann immer, oder sehr oft, die menschliche Anstrengung im Gegensatz zu dem göttlichen Gnadengeschenk. Das, was der Mensch aus eigener Kraft schaffen kann, das ist Fleisch hier gemeint. Dann hat Fleisch aber auch noch normale Menschlichkeit, geboren von einer Frau, im Fleisch gekommen bei Jesus. Das bedeutete, er hatte einen menschlichen Körper. Und wenn wir das hier uns jetzt fragen, was will der Paulus hier sagen? Was sagt er hier? Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf das Fleisch vertrauen. Hier haben wir diese eine Gruppe, die sich jetzt distanziert von denen, die die Feinde des Kreuzes Christi sind. Und diese, die Paulus hier meint, sagt ja, die dienen Gott im Geist. Sie rühmen sich mit Jesus Christus und vertrauen nicht auf ihre eigene Leistung. Das hat er hier jetzt auch schon mal klargestellt, nur wenn wir dieses Wir genauer beschreiben wollen, dann ist es eine Hilfe, glaube ich, wenn wir hier so beim einfachen Lesen, wie mache ich das? Ich sage euch mal, wie ich darüber selber denke, wenn ich jetzt nicht das im großen biblischen Zusammenhang lese. Wenn ich das lese, dann zähle ich mich dazu, zu diesem Wir. Wir dienen Gott im Geist. Dann sage ich, das ist die neutestamentliche Gemeinde. Das sind die Wir, die Paulus hier mit hineinnimmt. Wenn man das Thema aber in dem gesamten biblischen Kontext betrachtet, dann steht immer noch eine große Frage in der Christenheit: Hat die Gemeinde Jesu das Israel, das alttestamentliche Israel, das Israel Gottes ersetzt? Ist das jetzt anstelle von Israel, von dem Bund mit Israel, ist jetzt die Gemeinde gekommen? Oder ist die Gemeinde noch für sich was anderes? Und der erste Bund mit dem Volk Israel hat Bestand. So, wenn wir diese Frage hiermit hineinnehmen, dann könnten wir vielleicht dieses Wir jetzt auf den Überrest übertragen. Nicht auf die neutestamentliche Gemeinde, die aus Juden und Heiden besteht, sondern das ist die neutestamentliche Gemeinde als Überrest des alten Israels. Das, was wir bei Jesaja immer wieder sagen, gelesen haben. Aber der Rest wird gerettet werden. Das ist auch, dazu stehe ich auch, zu diesem Sicht der Dinge, dass der Apostel Paulus doch in dem Römerbrief sehr deutlich Worte gesagt hat, dass Israel nicht aufgehört hat damit, dass die Gemeinde im Heilsplan eingenommen würde, hat Israel nicht aufgehört. Dann würde dieses Wir auf Paulus und Timotheus anwendbar sein, zum Beispiel. Dann würde er das hier mehr sagen, wir, und stellt sich jetzt nicht als die neutestamentliche Gemeinde dem Judentum gegenüber, sondern die gläubig an Jesus gewordene Juden stellen sich dem alten Judentum gegenüber und sagten, ihr dient dem Fleische nach. Wir haben aber die rechte Beschneidung, weil bei uns nicht nur das Äußere beschnitten ist, sondern auch das Herz. Und das war ja auch immer was, auch die Propheten des Alten Testaments schon immer wieder mal reinbrachten. O ihr halsstarrigen und unbeschnittenen Herzens. Und diese Gedanken habe ich bei Herbert Janssen gehört in seiner Auslegung. Wenn man, wie gesagt, die ganz große Frage nimmt, das nennt man dann die Bundestheologie, das heißt, welche Bündnisse hat Gott mit den Menschen eingegangen? Und wenn man dann sagt, und es gibt diese radikalen Sichten auch, ich war mal in einem Seminar mit dem Professor Ewert, der kommt auch aus Kanada, ich glaube, er ist schon in der Ewigkeit jetzt. Und der hatte diese Bundestheologie vertreten und hatte dann alles, was mit Israel heute geschieht, dass es einen Staat gibt, dass es ein Land gibt, dass es Landesverheißungen gibt, dass es noch ein tausendjährigen Reich geben wird, einen Tempel geben wird, hat er so offen gesagt, von seiner Meinung her hat alles keine Bedeutung. Ist alles, nicht das ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der es inwendig ist. Da wird alles, was in diese Richtung geht, verwendet dafür, dass anstelle des alten Bundes, Volkes Israel, die Gemeinde des Neuen Testaments gekommen ist. Wenn wir das aber anders sehen, dann lässt sich das hier, denke ich, gut erklären, dass man hier dann dieses Wir, jetzt nimmt Paulus sich und alle gläubig gewordenen Juden und stellen sich ihren Brüdern gegenüber, die vom Fleische sind, wie er sagte, sind Brüdern dem Fleische nach, stellen sich gegen denen und sagen, die Beschneidung, die echte Beschneidung, die ist an uns geschehen, im Heiligen Geist. Dann kann man Gott dienen. Dann wird der Dienst, den wir tun, dem Ewigen angenehm, wenn man sich erst in Jesus Christus rühmt und sich nicht auf seine Verdienste vertraut. Es muss jetzt nicht allüberzeugend sein, aber meine Anliegen wäre, ich hätte es wenigstens verständlich genug erklärt, was ich sagen wollte. Also, wenn wir uns da auch nicht hineinnehmen, dann ist es doch eine sehr deutliche Abgrenzung. Die ist schon mal sehr klar hier gesagt worden. Und dann nimmt Paulus sein Beispiel selber, in Vers 4, und sagt, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Nimmt sein eigenes Beispiel und sagt, das ist ja nicht, dass ich da nichts aufzuweisen habe. Das kann ich auch. Und spricht jetzt wieder seine Brüder nach dem Fleisch an, das Volk Israel, die ja immer noch um das Gesetz eifern, und sagt denen seine persönliche Erfahrung, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendeiner anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Und dann kommt die Aufzählung. Beschnitten am achten Tag. Hat das eine Bedeutung? Ja, dass er den achten Tag erwähnt, hat eine Bedeutung. Weil wenn jemand den jüdischen Glauben später annahm, die nannte man Proselyten, die würden dann ja auch zum Judentum gezählt, aber dann beschnitt man die nicht am achten Tag, sondern später im Leben, wenn sie diese Sitten der Waschung und des Übergang, der Annahme des Judentums an sich vollziehen ließen. Das heißt, die Familie, Tradition wurde in seinem Leben, er kommt aus einem jüdischen Haus, in dem das so praktiziert wurde, wie das auch an Jesus geschah am achten Tag. Vom Stamm Benjamin. Auch das ist eine wichtige, im Judentum ganz wichtig, dass wir in Israel jetzt waren, dann hatte der Reiseleiter dem Abraham, darf ich das erzählen, gesagt, weißt du, du hast schon einen Namen, Abraham. Und vielleicht geht das durch. Da in einem Einkaufszentrum, da standen junge Männer. Und die versuchten auch ihre säkulären, weltlichen Juden zu gewinnen. Und die haben für die gebetet. Aber dazu musstest du Jude sein, und dann würden da die Gebetsriemen umgewickelt um den Arm und auf den Haupt gelegt, und dann haben sie für die gebetet, die das eben erlaubten. Aber das war immer die erste Frage. Er sagt, wenn du deinen Namen sagst, dann werden sie vielleicht nichts mehr fragen, und dann lässt du das mal zu, dass sie mal für dich beten. Aber das ging nicht mehr, Abraham. Das kam nicht durch. Der hat gefragt, ist deine Mutter Judin? Und wenn nicht, dann geht das nicht. Keine Mission an Heiden. Das, sagt Paulus, ist bei ihm hier anders. Er kann seinen Stamm nachweisen. Aus dem Stamme Benjamin. Zählte eigentlich von seiner Bedeutung her in den Stämmen Israel als Zweiter nach Juda. Hebräer von Hebräern. Also das volle Programm. Das alles, was in dem praktizierenden Judentum geschah, das war bei ihm aufweisbar. Dem Gesetz nach ein Pharisäer, das heißt jetzt auch der Frömmigkeit nach. Wie lebe ich meine Frömmigkeit aus? Heute nennen wir das, die kommen aus einer strengen Gemeinde, die leben das so aus, die aus nicht so einer strengen Gemeinde, die leben das so aus. Das sind ganz Liberale, die leben das gar nicht aus. So urteilen wir ja heute auch. er urteilt hier nicht, er sagte nur, aus welcher Richtung er kam. Und das war die ernsteste, die strengste Sicht auf das Gesetz Gottes. Das war die Auslegung der Pharisäer. Und er sagt, in diesem hatte ich noch eins, was lange nicht alle von euch aufweisen können. Da war ich noch ein Eiferer. Ein Eiferer der Verfolger der Gemeinde. Der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Man weist hier auf dieses Geworden schon hin, dass das auch ein Zeichen ist davon, dass man in der geistlichen Übung schon Fortschritte erleben kann. Dass man sich in der geistlichen Übung dem Gesetz unsträflich nachzueifern etwas werden kann. Dass es nicht von alleine sofort so ist, ich will das so sein, sondern es ist auch eine geistliche Erfahrung. Und die betont Paulus hier, dass er sagt, da kann ich sagen, dem Gesetz nach, das war untadelig. Da war kein Tadel mehr, da war das, was das Gesetz verlangte. Und er spricht ja hier aber auch an, nicht das inwendige Herz. Er spricht hier an, nicht die Gerechtigkeit, die ich später erkannte, dass ich ja die gar nicht habe, dass sie gar nicht ausreicht. Die Gerechtigkeit, die Christus offenbart durch den Heiligen Geist, das, was Jesus in der Bergpredigt offenbart, dass es noch die Gerechtigkeit der Pharisäer übertreffen sollte. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Von die spricht Paulus hier nicht, dass er darin untadelig war, aber die Gerechtigkeit, so wie das Gesetz sie eben verlangte, da war er untadelig. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Das ist Vergangenheit. So sagt er, habe ich in der Vergangenheit das erlebt. Das war ein ganz entscheidender Punkt in seinem Leben. Und hier meint er wahrscheinlich auch den Zeitpunkt seiner Bekehrung. Was war hier Feind? Was war hier Vertrauen? Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, willen. Es war Gewinn für ihn damals, aber diesen Gewinn hat er aufgegeben. Hat verstanden, dass der Herr Jesus allein, und das offenbart ja der Heilige Geist, so ist ja auch das einleitende Wort, wir, die wir im Geist Gottes dienen. Dienen kennen im Geist Gottes. Das ist mit der Sicht, und das merken wir, das ist keine Kleinigkeit. Er sagt das hier in Vers 9, in Vers 8, wenn ich das nicht tue, da kann ich Christus nicht gewinnen. Ich werde Christus nicht erleben. Wir hörten das letzte Mal, sobald eigene Leistung im Vordergrund steht, dann wird die Freude schwinden. Sobald eigene Leistung im Vordergrund steht, dann werde ich Christus nicht gewinnen. Er sagt, damit ich ihn gewinnen kann und diese herrliche Kraft, seine Auferstehung und das christliche Leben, dazu musste ich das. Diese Vorzüge, die ich aufweisen konnte und eine gute Frömmigkeit an den Tag legen konnte, das musste ich alles verlassen. Ich musste das alles als Verlust achten und nicht als Gewinn. Und dann sagt er, und ich halte das immer noch so. Und hier ist es, Geschwister, dass wir diesen Schatz der christlichen Erfahrung, lass uns hier das beachten in diese Schilderung von Paulus. Er tut es ja auch auf vielen Stellen und erinnert Menschen an ihre Bekehrung, daran, dass sie das mal erlebt haben. Ein ganz wichtiger, fixer Punkt. Etwas, was man nie vergessen soll. Was uns auch immer wieder neu an die Grundlage und Basis erinnert. Nur, was wir nicht tun dürfen, das ist nur immer uns darauf berufen. Und nicht sagen können, und heute? Was ist heute? Und er sagt, das tue ich heute immer noch. Das, was ich bei meiner Bekehrung tat, das tue ich heute noch. Ich halte das nicht im Vordergrund, das, was ich bin, kann, leiste, sondern Christus. Das tue ich immer noch heute. Ich achte das heute immer noch für Verlust, um die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Ich habe das um seinetwillen alles eingebüßt und ich tue das heute noch und wir werden weiterlesen und das will ich auch tun, damit ich zur Verstehung der Toten gelange und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Hier ringt die christliche Seele doch immer um, Geschwister. Das ist doch unser tägliche Fragen weiter im Leben. Und ich glaube, ich habe das mal aus dem Militärdienst dem Ältesten der Gemeinde in einen Brief geschrieben genau diese Frage. Man erließ das dann als junger Mensch und irgendwo der Heilige Geist schenkt auch diese Freude der Gnade. Man fängt an zu schmecken, man fängt an zu genießen. Und dann fragte ich ihm, glaube ich, so diese Frage, warum sollen wir dann auch Gutes tun und fromm leben, wenn uns alles geschenkt ist, wenn das alles die Gnade auffängt? Warum tut man das dann? Und soviel ich mich erinnere, berief er sich damals genau auf diesen Philipperbrief. Wie willst du Gott anders Ehre bringen, wenn du nicht fromm lebst? Wie willst du das machen? Aber das ist nicht, worauf wir vertrauen. Und das ist wichtig, dass man es unterscheidet. Das schenkt uns Freude und wir dürfen Christus erkennen. Das wird uns dann nicht mehr hindern, ihn zu erkennen und seine Kraft, wenn wir das nicht miteinander vermengen. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht Gebote haben, Geschwister. Das bedeutet nicht, sondern umgekehrt. Diese Gebote sind nicht irgendwo, sagt ja unsere Jahreslosung. Das Alte Testament schon wird im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Ich werde meine Gebote in eure Herzen schreiben, dass die vom Herzen kommen, dass die in dem Herzen drin sind. Und da merken wir, unser Fleisch beeindruckt das nicht sehr. Unser alter Mensch, der ist verzagt, verzweifelt, liebt Sünde, möchte das alles anders haben. Aber es ist doch etwas geboren im Herzen, in unserem Innersten, dass Jesus liebt, ihn im Geist dienen möchte. Und das schon wohl unterscheidet, ob das jetzt eigene Leistung ist oder eine geschenkte Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und wir wollen sein Werk nicht schmal machen, unwichtig machen, klein machen dadurch, dass wir sagen, ich werde fast alles schaffen, aber du noch ein bisschen. Das ist falsch. Alles ist Christus. Amen. Ich werde noch beten. Lass uns dazu aufstehen. Unser Herr Jesus, womit können wir dir danken, den Dank bringen, dich anbeten genug oder das zum Ausdruck bringen, indem dass wir uns als schuldig bekennen, als der Gnade bedürftig, als die, die es wirklich brauchen. Und so den Kelch des Heils, den will ich annehmen und ich will deinen Namen anrufen. So hast du das in dem Psalm gesagt. So ist es immer wieder nach unserer Erfahrung. Danke dir dafür, dass dein Wort reich ist an geistlicher Erfahrung für uns Menschen und wir dadurch eine Freude haben können, die wir nennen, das ist die Freude im Herrn. Die ist von dir, über dich, für dich und deswegen auch so bleibend im Leid, in der Vergänglichkeit, in der Schwachheit und in unserem Menschsein. Amen. Ich wünsche jedem einen gesegneten Abend.